Herzlich willkommen zu einer weiteren WhatsApp-Pov. Guten Tag, Walter.
Guten Tag.
Wie geht es dir?
Naja, ich schlage mich so durch.
Du musst durchhalten. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns.
Ja, ich weiß, der Herr muss uns durchhelfen.
Oh ja, dann fange ich mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir wieder zusammenkommen können. Herr, wir wollen wichtige Dinge besprechen und das können wir nicht ohne deine Erleuchtung. So bitten wir dich um die Hilfe des Heiligen Geistes und dass unser Gespräch und alle Zuschauer gesegnet werden. Im Namen Jesu, Amen.
Amen. Amen.
Beim letzten Mal haben wir noch über Human Enhancement, also Verbesserung des Menschen durch Technik, gesprochen.
Ja.
Wir haben einige Informationen zusammengetragen, was so nicht geplant war. Aber der Herr hilft uns auch beim Zusammenstellen. Und heute wollen wir ein sehr umstrittenes Thema diskutieren. Und du weißt, wie viele Fragen wir in der letzten Zeit dazu hatten.
Endlos viele Fragen. Und die Leute wollen, dass wir dazu Stellung beziehen. Wir bemühten uns sehr, das nicht zu tun. Das Thema Impfungen und das Mahlzeichen, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt und dergleichen. Es ist, glaube ich, an der Zeit, nun darüber zu sprechen. Wir werden uns damit Freunde machen und einige werden danach nicht mehr so freundlich sein.
Das ist ihre Entscheidung.
Ja, so ist der Lauf der Dinge.
Wir fangen mit einem Video an.
Ja.
Das ist ein Clip aus einer Zeichentrickserie, die, wie ich glaube, auf Netflix kam.
Stimmt.
Interessant, was Sie hier beschrieben haben. Zwei Staffeln dieser Serie. Es ist immer spannend, was Sie da hineinpacken oder zeigen. Und zwar für Kinder.
Ja, weil die Leute immer denken, dass das Mahlzeichen etwas ist, was in der Hand oder der Stirn sein wird und totale Kontrolle erlaubt. Man hat da wieder die hegelische Dialektik. Ein paar behaupten, das ist etwas sehr Gutes und andere wiederum, dass es sehr schlecht ist. In diesem kleinen Film ist es zuerst super positiv und stellt sich später als super negativ heraus. Es muss gewissermaßen von Helden überwunden werden. Es ist am Ende eine Art Sieg des QAnon über das Böse.
Ja.
Und wir steigen damit ein, um zu zeigen, dass diese Themen da draußen behandelt werden. Und sogar der Verstand der Kleinen wird damit programmiert. Obwohl ich mich frage, ob das wirklich für die Kleinen oder auch eher für die Großen ist, die den Kleinen über die Schultern sehen. Also schauen wir mal rein, was so läuft.
Charter City ist überwältigt von der überraschenden Auslieferung von Rook Unlimiteds bestem Gerät aller Zeiten. Dem SmartMark. Werfen Sie Ihre anderen Geräte weg, denn das SmartMark ist nicht nur ein Telefon, es ist ein Teil von Ihnen. Sie können damit bezahlen, Reisen buchen und sogar Videos drehen. Ausgabestellen gibt es überall in der Stadt. Und auch wenn die Schlangen lang sind, für das Rook Unlimited SmartMark lohnt sich das Warten.
Ich wusste nicht, dass man sich durch Technik so wundervoll fühlen kann. Das SmartMark hat Ordnung in mein Leben gebracht.
Und das Beste ist, es ist absolut kostenfrei. Ein kleines Dankeschön für unsere Stadt von Rook Unlimited.
Yeah! 23% der Bevölkerung hat jetzt ein SmartMark Nummer 1.
Zeit für einen Systemtest Nummer 6.
In meiner Jugend in den Straßen von Old Town erlebte ich das Schlechteste, das die Menschheit hervorgebracht hat. Chaos, Unordnung. Ich schwur, das zu ändern, alles besser zu machen. Meine jahrelange Arbeit im Verborgenen, mein Aufstieg bei den Techmen. All das zielte auf diesen Tag hin. Endlich herrscht Ordnung in Charter City. Kein Kind muss je wieder um sein Leben oder seine Gesundheit fürchten.
Die Menschen sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet, Nummer 1. Sie haben sie vom Chaos befreit. Ihr steht doch auf neue Technik. Wolltet ihr kein Smart Mark?
Vergiss es, das ist eine oberschräge Nummer.
Brooke, jetzt ist Schluss. Nehmen Sie ein Smart Mark und akzeptieren Sie den glorreichen Sieg der Ordnung über das Chaos. Oder Sie werden eliminiert.
Grandpa, Mr. Savick, wo sind die anderen?
Ach, die holen sich gerade so ein blödes, neumodisches Gerät.
Was? Das dürfen sie nicht. Grandpa, die Dinger sind gefährlich.
Das ist eine Verschwörung, Gehirnwäsche.
Ha! Ich wusste es.
3 Stunden reichen, um zu unseren Familien zu kommen. Vielleicht können wir das Schlimmste ja noch verhindern.
Die Techmen sind überall in der Stadt. Sie scheinen sowas wie Checkpoints zu errichten. So sorgen sie für Ordnung.
Das ist der Albtraum, den ich gemeint habe. Die Leute denken, das ist eine neue Rogue-Technologie, die ihr Leben aufwertet. Und ahnen nicht, dass sie betrogen werden.
Der Bürger Smart Marks einsetzen. Aber mit ihrem Chip können wir jeden Einwohner von Charter City beeinflussen, ob er markiert ist oder nicht.
That was quite interesting.
Das war doch interessant, oder?
Sie haben von allem etwas reingepackt. Das Malzeichen, den Chip und diese Wellen.
Das erinnert an 5G. Das sieht nach 5G aus und Kontrolle und all diese Themen. Und wenn man hinsieht, gibt es auch viele Subliminals, Schachbrett und dergleichen, was dem Ganzen einen Hauch von Freimaurerei gibt.
So, this is preparing
humanity. So, das bereitet die Menschheit auf etwas vor, wobei es sich gleichzeitig darüber lustig macht. Das ist typisch für hegelische Dialektik. Wir haben in dieser Sendereihe das Malzeichen schon sehr oft besprochen. Das Malzeichen des Tieres ist das Malzeichen des Systems des Tieres. Dieses Tier wird in der Bibel durch die Offenbarung 13 und Daniel Kapitel 7 angegebenen Punkte definiert. Alle Reformatoren waren sich einig, dass das ein Hinweis auf das päpstliche System war.
Ja.
Und als die Reformation dann Fahrt aufnahm, wurde unter anderem ein Orden gegründet, um die Reformation zu unterwandern und schließlich zu besiegen. Der Orden der Jesuiten. Der Jesuitenorden führte eine ganz neue Philosophie ein, auch eine neue biblische Philosophie, was den Antichristen betraf. Es passte natürlich nicht in ihren Plan, dass das Papsttum als Antichrist gebrandmarkt war. Der Jesuitenorden war also gegründet worden, um den Protestantismus und protestantische Prinzipien zu zerstören und die Welt wieder zurück zur päpstlichen Herrschaft zu bringen. Dafür mussten biblische Kriterien und biblische Auslegung entfernt werden und durch etwas anderes ersetzt werden, was ihnen besser passte. So brachten die Jesuiten dieses Thema des Dispensationalismus auf. Der Antichrist, der in der Zukunft kommen würde. Warum sollte die Bibel sich mit einem zukünftigen Antichristen abgeben, wenn dann sowieso kein Christ mehr auf der Erde ist, weil ja alle entrückt sind? Diese ganzen jesuitischen Theologien wurden ins Spiel gebracht, um gegen die Reformation zu arbeiten. Und heute gibt es einen geistlichen Kampf. Und über diesen geistlichen Kampf müssen wir wirklich sprechen. Leider ist dieser geistliche Kampf auch mit einem physischen Kampf verknüpft. Sie müssen kontrollieren, wie du handelst, und wie du denkst, wenn dem Tier ein Bild gemacht werden soll, dann muss ein System geschaffen werden, das das nachahmt, was das Tier getan hat. Und das Tier, das römisch-katholische System, agiert, indem es die Menschheit durch seine Vorschriften, Dogmen und religiöse Systeme kontrollierte. Also muss ein ähnliches System aufgerichtet werden. Den Staat benutzte man, um die Dogmen des Papsttums zu erzwingen. Das Militär und die Polizei wurden eingesetzt, um sicherzustellen, dass alles im Status quo und der erreichten Ordnung bleibt. Das Bild muss dieses System nachahmen. Also müssen wir alles irgendwie zusammenführen. Und weil die letzte Streitfrage Anbetung sein wird, wird dem Mahlzeichen des Tieres das Mahlzeichen Gottes gegenübergestellt. Wenn wir jetzt ein Bibelstudium machen, was wir schon früher getan haben und es deshalb nicht wiederholen, aber wenn man es betrachtet, dann ist das Mahlzeichen Gottes ganz klar der Sabbat. Warum? Weil es das Zeichen seiner Autorität ist. Es ist das Zeichen seiner Schöpfermacht. Es ist das Zeichen, dass er der Schöpfer ist und du den anbeten sollst, der gemacht hat den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Im Gegensatz dazu gibt es ein anderes Zeichen der Autorität und das Papsttum veränderte den Sabbat zum Sonntag. Es geht also um einen Tag, aber dieser Tag ist mit Autorität verbunden. Wer hat die Autorität?
Wen nimmt man als Gott in seinem Leben an?
Ganz genau. Und die Jesuiten waren nicht nur für enorme Unruhen in der Gesellschaft entscheidend, für Revolutionen, Kriege, die Inquisition. Sie waren die Vorkämpfer des römischen Papsttums. Ihre Grausamkeit in der Geschichte ist gut dokumentiert. Man muss nur in Unterlagen der Kongressbibliothek ihren Eid ansehen, worum es da geht. Man muss nur hören, was Staatsoberhäupter und die Präsidenten der USA über sie gesagt haben. Oder was protestantische Autoren über sie geschrieben haben, um genau zu verstehen, worum es ihnen geht. Nehmen wir nur die Pulverbeschwörung, der Versuch, die Bibel zu vernichten, Gottes Wort mit allen Mitteln loszuwerden.
Oh ja, das steht in ihrem Eid.
Das ist doch ihre Aufgabe, nicht wahr? Wenn man also sieht, wie die aktuelle Geschichte sich auf der Weltbühne abspielt, müssen wir diese Themen betrachten, um sie gut voneinander zu trennen. Eines der Themen war das Mahlzeichen. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, wenn man eine Impfung bekommt, werden sie automatisch einen Chip darunter geben und so Menschen markieren. Sie sagen, das ist dann das Mahlzeichen des Tieres. Aber beim Mahlzeichen des Tieres geht es um Anbetung. Es geht darum, wen man als Autorität in seinem Leben anerkennt. Impfungen, wie sie momentan in der Welt in Mode sind, sind nur ein Mittel, am Ende ein Kontrollsystem zu bekommen.
Genau, Kontrolle.
Stimmst du mir dazu?
Ja.
Die Bibel sagt, dass das Mahlzeichen erzwungen wird. Man wird nicht mehr kaufen können, man wird nicht mehr verkaufen können, dass man nicht mehr wirtschaftlich tätig sein kann. Wenn also die Lebensgrundlage entzogen wird, soll man kapitulieren. Das ist Zwang. Immer wenn Menschen jemanden zu etwas zwingen, was dieser nicht tun will, ist das nicht von Gott.
Stimmt genau.
Wir müssen uns das Thema ansehen. Das war jetzt nur etwas Hintergrundinfo. Wir müssen uns die Beteiligten ansehen, was wir in einem gewissen Umfang schon getan haben. Dann müssen wir das ganze Thema Impfungen betrachten, das ein Instrument zu sein scheint.
Ja.
Es ist nur ein Instrument. Wodurch etwas eingeführt wird, was die Sichtweite der Menschen völlig verändern wird.
Und vielleicht auch zu Kontrollzwecken genutzt wird.
Ganz genau. Wir müssen uns also die Ethik hinter dem Instrument ansehen. Nun, ich war selbst ein aktiver Teil in der Welt der Medizin. Ich war Professor für medizinische Biowissenschaft. Ich bin jetzt kein Molekularbiologe, aber was das System der Genetik angeht, habe ich doch Vorlesungen über Genetik für Doktoranden gehalten. Die Komplexität dieses Themas ist vielleicht nicht jedem vertraut. Also werden wir versuchen, es möglichst einfach zu halten. Aber wie ich schon sagte, gibt es einen ethischen Aspekt, den wir betrachten müssen. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Ich komme aus der wissenschaftlichen Bruderschaft und die glauben nicht an Schöpfung. Sie sagen sogar, die Wissenschaft kann keinen göttlichen Fuß in der Tür dulden. Gott muss von der Wissenschaft völlig getrennt werden. Wenn man an die Schöpfung glaubt, dann glaubt man, dass alles, was Gott geschaffen hatte, gut war. Wie gut?
Sehr gut.
Aha, sagte er das? Ja, wenn wir die Schöpfungstage betrachten, wird uns gesagt, dass alles, was Gott machte, gut war. Sehr gut sogar. Wenn man dieses Verständnis umstürzt und die Evolutionstheorie in das Denken der Menschen hineinbringt, wie weiß ich dann, dass es sehr gut ist, wenn ich mich aus Schleim entwickelt habe? Vielleicht könnte es ja verbessert werden, nicht wahr? Wenn man aus dieser evolutionistischen Denkweise kommt, dann ist doch alles beständig in Veränderung.
Zum Besseren.
Ja, zum Besseren. Und die Tatsache, dass wir so gut sind, naja, es funktioniert, wie wir leben. Wir können Dinge tun, wir können reden, wir kommunizieren miteinander, wir können hören, wir können sehen. Es ist schon unglaublich, was Menschen oder Geschöpfe in dieser Welt alles können. Und dann stell dir vor, wir können das noch verbessern. Da kommt dann künstliche Intelligenz ins Spiel. In der letzten Folge.
Wir haben gesehen, wie diese Technologie sie beschäftigt.
Ganz genau. Also verbessern wir das menschliche Denken. Erinnerst du dich, wie sie Musk gefragt haben, ob man da auch eine ganze Sprache hineinpacken kann? Er wurde dann verlegen, hat sich gedreht und gewendet. Aber Gott kann? Was geschah denn an Pfingsten?
Ja, man kann noch einen Schritt weiter gehen. Was in Babel mit Nimrod passierte.
Genau.
Schwupps.
Ja, und alle hatten unterschiedliche Sprachen.
Und an Pfingsten brachte er alles wieder zusammen.
Das stimmt. Und es heißt sogar Te Aidea Dialecto, in der eigenen Muttersprache. Man konnte also die Fremdsprache wie ein Muttersprachler sprechen. Gott hat also den Verstand zu Beginn so geschaffen, dass er viele, viele Dinge aufnehmen konnte, die wegen der Sünde deaktiviert wurden. Darüber werden wir später reden. Aber die Tatsache bleibt, dass wir erstaunlich und wunderbar gemacht sind. Und perfekt.
Ja.
Gut.
Very good.
Sehr gut. Wenn man diese Weltanschauung hat, würde man dann an etwas herumbasteln, was sehr gut ist? Oder würde das Herumbasteln es nur verderben?
Ich glaube, dass genau das passiert.
Also entscheidet die Weltanschauung über die Vorgehensweise und das Denken. Das ist wichtig, wenn es um die Impfungen und diese Dinge geht, über die wir gleich sprechen werden. Ob man also mit der Annahme anfängt, dass Gott schuf, oder mit der Annahme beginnt, dass man sich aus dem Schleim entwickelt hat, macht einen Unterschied. Wo stehen die Jesuiten?
Auf der Seite der Evolution.
Ganz genau. Die Urknalltheorie ist eine Evolutionstheorie, die direkt von den Jesuiten herkommt. Nun, wenn man sich ihre großen Denker ansieht, Teilhard de Chardin und seinesgleichen, er war wahrscheinlich nach der Beweislage mit daran beteiligt, als Schädel so verändert wurden, dass sie die Evolution abbildeten und das alles. Sie haben diese evolutionistische Richtung. Alles muss besser werden. Im Grunde fördern sie die Theologie, dass der Mensch ein Gott ist. Also im New Age-Denken hat man diese Göttlichkeit des Menschen. Im Katholizismus, damit haben wir uns schon beschäftigt, das behandeln wir jetzt nicht noch einmal, sondern nur als Hintergrundinfo. Wir haben diese Philosophie, dass die Menschheit im Grunde Gott ist. Und deshalb kann man auch Gott spielen. Und wenn man Gott spielen kann und sich aus der Schleimgrube entwickelt hat und sowieso schon dabei ist, besser zu werden, vielleicht kann man dann etwas dabei nachhelfen, um noch besser zu werden.
Wir haben uns bereits einen Clip angesehen aus der Serie mit Morgan Freeman über Gott. Und dabei sagte er, der Gott in mir ist das beste Ich, das ich sein kann. So etwa in die Richtung.
Ganz genau. Ich schaue mir viele dieser Kanäle an, diese sogenannten Verschwörungskanäle. Das sind alles New Ager. Sie glauben im Grunde doch, dass sie göttlich sind und dass wir auf diesem Weg hin zur völligen Perfektion sind. Das ist ein beängstigender Gedanke.
Sehr beängstigend. Die meisten dieser Menschen, die diese schlechten Dinge, Verschwörungstheorien und dergleichen aufdecken, sind selbst New Ager.
Stimmt genau. Am Anfang, als ich begonnen habe, mir das anzusehen, habe ich das nicht bemerkt, weil vieles, was sie sagen, sehr logisch ist. Wenn es dann zur Weltanschauung kommt, dann scheinen einige religiös zu sein, andere wieder völlig areligiös. Aber viele von ihnen scheinen religiös zu sein. Sie sind auf dem biblischen Zug, aber mit einem völlig verdrehten und durcheinandergebrachten Vorstellung. Gott ist derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Und Gott hat uns Entscheidungsfreiheit gegeben. Und Gott hat uns perfekt geschaffen. Wir sind erstaunlich und wunderbar gemacht. Die jesuitische Philosophie ist das Gegenteil davon. Die jesuitische Philosophie ist in allen ihren Formen ein Feind Gottes. Sprechen wir also ein wenig über Impfungen. Wir sprechen nicht nur darüber, was sie sind, was sie möglicherweise tun können, und wer die daran beteiligten Personen dahinter sind, weil das sehr wichtig ist.
Ja, das ist sehr wichtig.
Und die Industrie dahinter. Wenn man jetzt an Impfung denkt und daran, ob sie Mittel zur Kontrolle sind, wie wir es gesehen haben, Malzeichen des Tieres und das alles. Was sind Impfungen an sich? Wie wurden sie in der Vergangenheit gemacht? Also es gab einen bestimmten Überträger, der irgendeine Krankheit verursachte, sei es die Pocken oder Kinderlähmung oder was auch immer. In diesen Fällen nahm man den Überträger und zwar in einer abgeschwächten Form. Entweder indem man einen toten Überträger injizierte oder einen durch Hitze beschädigten, sodass die Krankheit nicht hervorrief, aber genug für den Körper da war, um eine Immunantwort zu geben. Und dann würde der Körper Antikörper gegen das in den Körper eingebrachte Antigen herstellen. Dann würden die Zellen es entfernen durch die Leber oder die Niere, abhängig von der Art, und die Gefahr aus dem Körper entfernen. So funktionierte das früher. Das ist wissenschaftlich. Denn der Körper würde auf jeden Fremdkörper, der hineinkommt, reagieren. Mit genau dieser Reaktion. Und das funktionierte so und hat sicherlich bei Pocken und Polio und dergleichen geholfen. Später haben sie es dann verbessert und angefangen, den Impfungen Zusatzstoffe beizumischen. Nanopartikel von Aluminium wurden beigefügt und viele, viele andere Bestandteile. Mehrfachimpfungen wurden erfunden. Ist denn der menschliche Körper dafür konzipiert, dass er mit einer ganzen Fülle von Krankheiten zur gleichen Zeit fertig werden muss? Das alles zusammen wird wichtig, denn später wurde das nicht nur eine Frage der menschlichen Gesundheit. Es wurde eine Industrie. Und das ist wichtig. und es wurde eine sehr lukrative Industrie. Furcht ist eine große Triebfeder in einer lukrativen Industrie wie dieser. Und über die Jahre haben Menschen einige dieser Ängste ausgesprochen und Zusammenhänge hergestellt, und der Mainstream hat das zurückgewiesen. Viele der Videos, die über diese Themen gemacht wurden, wurden ohne viel Federlesen einfach weggeworfen. Einige wurden entfernt. Ich denke, du weißt das. Und die Frage ist doch, ob etwas daran ist, an dem, was diese Leute sagen. Da gab es ein Video, wo sie über die Wirkung von Impfungen auf Autismus und andere Dinge sprechen. Dieses Video wurde ziemlich schnell entfernt. Schauen wir uns ein paar Sachen an, die dort angeschnitten wurden. Nochmal, wir beziehen momentan keine Stellung, sondern geben nur Informationen weiter. At this stage.
Also Sie haben diesen Dokumentarfilm gemacht. Die Stellungnahme wurde abgegeben. Die Daten zeigen uns, dass 1975 ein Kind von 5000 Kindern Autismus hatte. 1982 eins von 2500. 1994 eins von 500. 2000 eins von 166. 2004 eins von 150. 2009 eins von 110. 2011 eins von 68. 2013 eins von 45. Für 2032 hochgerechnet wird jedes zweite Kind Autismus haben. Das ist doch katastrophal, oder? Sie haben die Dokumentation herausgebracht. Tribeca lehnt es ab. Robert De Niro, jemand, der normalerweise politisch nicht mit jemandem wie Ihnen übereinstimmen würde, ist selbst betroffen, weil sein Sohn, damals 16-jährig und heute 21 oder 22, Autismus hat. De Niro versucht, sich zurückzuhalten und sagt, ich denke, jeder sollte das ansehen. Jeder fängt an, sich das anzusehen. Und sie bekommen E-Mails von beiden Seiten. Menschen von beiden Seiten setzen sich mit ihnen in Verbindung. Was war die beste Antwort, die sie von denen erhielten? Sie sagten, Dell, Sie sind ein Narr, Sie liegen so falsch. Sie schauen sich das nicht von dieser Seite an. Warum streiten Sie immer noch über Impfungen? Das ist eine Fälschung, das ist nur Propaganda. Sie verletzen das Leben so vieler Kinder mit ihrer Arbeit. Ich arbeite in einer Fernsehshow mit Ärzten. Ich fing an, jedem Fragen zu stellen, auch den Gastgebern der Ärzte. Ich sagte, wenn ich Unrecht habe, dann zeigen Sie mir, wo ich falsch liege. Ich lasse mich gerne überzeugen. Mir geht es nur um die Wahrheit. Bitte, zeigen und erklären Sie mir, was ich dabei übersehe. Wo liegt der Fehler bei diesen Zahlen? Zeige mir eine Studie, die widerlegen kann, was wir hier sehen. Und ich bin ehrlich, keiner hat das jemals getan. Sie können nicht sagen, dass es sicher ist. Punkt. Schluss, aus. Ende der Geschichte. Ich bin nicht prinzipiell gegen Impfungen, aber ich bin erstens dagegen, Produkte zu injizieren, die den Sicherheitsstudien nicht genügen, und zweitens Produkte, die einen Haftungsschutz haben, was bedeutet, dass ich den Hersteller nicht verklagen kann, wenn es mich oder meine Kinder doch schädigt. Das ist für mich ein Problem, weil ich weiß, dass sie seit dem Gesetz von 1986, welches jede Haftung wegnahm, niemals verklagt werden konnten und es seitdem keinen Marktanreiz gibt, die Wissenschaft zu Impfungen weiterzuentwickeln. Sie haben absolut null Risiko. Sie wissen doch, wie Geldmenschen sind. Warum sollte jemand ohne Grund Geld ausgeben, um ein Produkt weiterzuentwickeln und sicherer zu machen, als es schon ist, wenn man sie sowieso nicht verklagen kann? Eine Impfung gegen Covid-19 ist, wie Sie sagen, die wichtigste Impfung, die wir haben müssen, wenn es eine geben wird. Anscheinend bist du an diesem Punkt bei keiner Impfung selbst zuversichtlich. Aber wenn sie kommen und sie es uns so präsentieren, dass wir es nehmen sollten, sei es Fauci oder Gates, wie sicher bist du dir, dass wir diese Covid-19-Impfung wirklich brauchen?
Das Thema Autismus ist ja von den Mainstream-Medien verrissen worden. Und sie sagen, es gibt keinen Zusammenhang. Aber wenn man sich die Zunahme über die Jahre ansieht, ist das doch phänomenal, oder? Und die Hinweise, die Menschen haben, sind auch phänomenal. Sie sagen, nein, das ist es nicht, es ist etwas anderes. Gut, aber welches etwas anderes ist es dann? Das sind sehr ernste Themen. Das Thema Impfung hat also Folgen. Und zwar nicht notwendigerweise die Impfung selbst, sondern die Zusatzstoffe. Und die neue Generation von Impfungen ist wieder eine ganz andere Sache. Das werden wir auch betrachten. Wenn die Menschen Ängste haben wegen der Zunahme von Autismus und was es ihrem Kind antut, sollten sie das Recht haben, die Impfung zu verweigern. Nun, es ist spannend, dass Todd News in Australien uns berichtet, dass die Polizei in Victoria in Häuser ohne richterliche Anordnung eindringen kann. Als Teil der diese Woche verhängten neuen Stufe 4 Lockdown-Beschränkungen hat der Premier von Victoria, Dan Andrews, härtere Strafen für jene genannt, die den Covid-19-Bestimmungen nicht folgen. Also ist die Polizei beteiligt. Was wäre, wenn die Covid-19-Bestimmungen eine Zwangsimpfung mit einschließen?
Ja.
Wäre dann die Polizei auch beteiligt?
Ganz sicher.
Das Gesetz zur öffentlichen Gesundheit und Wohlergehen von 2008 sagt aus, dass die Behörden jegliche Räumlichkeiten schließen können und ohne richterliche Anordnung jedes Grundstück betreten und durchsuchen können und alles beschlagnahmen, was notwendig ist zum Zweck der Spurensuche und der Beseitigung oder Verringerung des Risikos für die öffentliche Gesundheit. Wir haben also in der Welt heute eine Situation, wo öffentliche Behörden eingreifen können in unsere persönlichen Entscheidungen. Das ist eine Tatsache. Nun, Sie sagen, dass es dem Allgemeinwohl dient. Woher kommt diese Idee nochmal?
Von den Jesuiten. Und das gibt es nicht nur in Australien. Jetzt sind sie dabei, auch in New York die gleiche Art von Maßnahmen einzuführen.
Okay, dann schauen wir uns das doch mal an, um zu sehen, worauf wir zusteuern.
Heute hat de Blasio angekündigt, dass er plant, die ganze Stadt mit militärähnlichen Kontrollstellen zu umgeben. Nicht um gewalttätige Kriminelle zu stoppen, sondern um Menschen von außerhalb von Besuchen abzuhalten. Darüber gab es vorher keine öffentlichen Diskussionen, keine Debatte. De Blasio ordnete das einfach an. Mit dem heutigen Tag beginnen wir etwas Neues in New York City. Wir werden an wichtigen Zufahrtswegen in der Stadt Kontrollposten aufstellen. Reisende aus diesen Bundesstaaten werden über die Quarantäne informiert und daran erinnert, dass sie verpflichtend ist und nicht optional. Sie werden daran erinnert, dass eine Nichteinhaltung der Quarantäne gegen ein Staatsgesetz verstößt und mit schweren Strafen einhergeht. Die Strafen können unter Umständen tatsächlich bis 10.000 US-Dollar betragen. In einigen Tagen beginnt New York, Reisende zu verfolgen und zu belästigen. Sie werden von ihnen einen Anruf oder eine SMS erhalten, falls sie eine Reise planen. Wenn sie nicht antworten, kann jemand von der Stadt persönlich bei ihnen zu Hause vorbeikommen. Hören Sie Ted Long zu. Er leitet das sogenannte Test- und Zurückverfolgungszentrum in New York. Morgen werden wir Teams am Pennsylvania-Bahnhof einsetzen, die Reisende anhalten werden, um sicherzustellen, dass sie das Reiseformular vollständig ausgefüllt haben. Wir haben mehr als 86.000 Anrufe bei Reisenden getätigt, die aus Hochrisiko-Bundesstaaten nach New York gekommen sind, und wir haben bis jetzt mehr als 20.000 SMS versandt. Wenn wir sie nicht telefonisch oder per SMS erreichen, dann haben wir Teams im Einsatz, die bei ihnen anklopfen und nachsehen.
Also wenn Sie eine Impfung verpflichtend machen und man dafür eine Bestätigung braucht, werden Sie dann etwas Ähnliches machen? Was meinst du?
Ich denke schon.
Also hier geht es um Kontrolle.
Bei dem in New York geht es um Quarantäne wegen Covid-19. Es sind ein paar Nachrichten herausgekommen, die darüber berichten, ob es wohl legal wäre, wenn sie uns zur Impfung zwingen.
Okay, schauen wir uns das doch an.
Während wir wetteifern, einen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln, tauchen einige wichtige Fragen auf.
Viele Leute fragen sich, ob die Regierung Menschen zur Impfung zwingen könnte oder ob Menschen, die sich weigern, dann aus Geschäften verbannt werden und ihre Arbeit verlieren könnten. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie geimpft werden und einen Nachweis vorlegen müssen, um einzukaufen, auf Reisen oder einfach nur zur Arbeit gehen zu können. Rechtlich wäre das sogar möglich, sagte Dov Fox, Juraprofessor an der San Diego Universität. Staaten können Impfungen auf mehr oder weniger entscheidende Art erzwingen. Sie können den Zugang zu Schulen oder Leistungen oder Berufen einschränken, wenn Menschen sich nicht impfen lassen. Er kann sie zu einer Geldstrafe zwingen oder sie sogar ins Gefängnis sperren. Diese Maßnahmen wurden in anderen Ländern wie Frankreich ergriffen, aber bis jetzt noch nicht Küste in den USA. Gerichte haben befunden, dass die Forschung medizinischer Notwendigkeit schwerer wiegt als die individuellen Rechte und Freiheiten. Professor Fox sagt, dass die Staaten Ausnahmen genehmigen würden für Leute mit legitimen medizinischen Risiken wie Schwangerschaft, aber keine Ausnahmen aus anderen Gründen. Religiöse Ausnahmen oder weltanschauliche wurden im Namen der öffentlichen Gesundheit weitgehend außer Kraft gesetzt. Rechtsexperten sagen, dass private Unternehmen die Vollmacht hätten, Arbeiter zu entlassen, die sich aus persönlichen oder religiösen Gründen nicht impfen lassen wollen. Die Firmen müssen nur zeigen, dass ihnen durch ungeimpfte Mitarbeiter beträchtliche Kosten entstehen könnten.
That's interesting.
Das ist doch interessant.
Ja, und ernst.
Ja, ein ernstes Thema. Also jetzt bewegen wir uns langsam von einem reinen Gesundheitsthema zu einem, das auch die Werte betrifft. Und wir müssen untersuchen, ob und wie sehr das die Werte angreift.
Und auch, wer darüber entscheidet, ob es moralisch ist oder nicht.
Ja, wer dahinter steckt.
Wenn Sie sagen, es ist moralisch, dann müssen Sie es für das Allgemeinwohl machen, wie wir es schon oft gehört haben.
Wer sind überhaupt diese Sie? Ja, wer sind Sie? Es wird alles sehr spannend.
Dieser Juraprofessor, er war doch Juraprofessor, er sagte, es wiegt schwerer als deine persönliche Freiheit.
Ja.
Wenn es für die Allgemeinheit ist.
Ganz genau. Hier ist eine römisch-katholische Seite namens LifeSite und sie schreiben, Trump will das Militär mobilisieren, um die Covid-Impfung schnell, sehr schnell an Millionen auszuteilen. Trump sagt, dass ein General die Verteilungslogistik der Impfung leiten werde, sobald eine entwickelt ist. Wir haben sogar einen Clip, in dem er das so sagt. Vielleicht können wir uns das ansehen. Natürlich stehen sie dieser Idee hier nicht ablehnend gegenüber. Inmitten zunehmender Bedenken wegen der Sicherheit und Wirksamkeit einer Covid-19-Impfung hat Donald angekündigt, dass seine Regierung marschbereit ist, was die Coronavirus-Impfung betrifft. Hier gibt es ein interessantes Detail, über das wir sprechen sollten. Also auf der einen Seite sagt er ja immer, dass er diesen Sumpf trockenlegen wird, nicht wahr? Nach den Medien da draußen hat man in diesem Sumpf alle diese Impfbefürworter.
Ja.
Außerhalb des Sumpfes hat man Donald Trump.
Genau. Er ist derjenige, der den Sumpf trockenlegen soll, zu dem ja auch Bill Gates gehört.
Ja.
Der ja auch hinter den Impfungen steckt.
Und hier forciert Trump jetzt Impfungen. Er bedient also beide Seiten. Wenn Covid jetzt wirklich der Übeltäter ist, also wir entscheiden uns jetzt nicht für eine Sache, wir diskutieren einfach über das Thema. Dann wird diese Zwangsimpfung sehr interessant. Also wir müssen uns das sehr genau ansehen. Schauen wir uns das nächste Video an.
Eine Frage kam auf. Was werden Sie tun, wenn Sie tatsächlich eine Impfung haben? Wie werden Sie für eine ordnungsgemäße und schnelle Verteilung sorgen? Wenn wir die Impfung haben und das Militär bereitstehen wird, wird das Militär das übernehmen, auf sehr machtvolle Weise. Normalerweise geben die sich nicht mit Impfungen ab, sondern mit Soldaten und vielen anderen Dingen, was offen gesagt viel schwieriger ist. Aber wir haben unseren General und logistisch ist er bereit. Tony, möchten Sie dazu etwas sagen? Das ist korrekt. Sobald der Impfstoff hergestellt wird, lassen wir ihn verteilen. Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, werden wir sicherstellen, dass es dabei gerecht zugeht und repräsentativ an diejenigen in der Bevölkerung geben wird, die es am nötigsten brauchen. Wir haben eine Standardisierung, die das bestimmt, in Zusammenarbeit mit der Impfkommission ACIP und dem CDC. Doch Dr. Collins und Dr. Redfield haben mit der National Academy of Medicine eine Gruppe zusammengestellt, die diesen Entscheidungsprozess unterstützt, damit wir sicherstellen, dass es bei der Verteilung des Impfstoffs fair und gerecht zugeht. Und ich denke, dass auch Francis sagen wird, dass es enorme Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung gab, die unsere kühnsten Erwartungen vor 6 Monaten übertroffen haben. Was meinen Sie? Offen gesagt, Mr. President, ist es sehr erstaunlich. Ich bin seit 27 Jahren an den nationalen Gesundheitsinstituten und seit 11 Jahren deren Direktor und habe schon einige unglaubliche Dinge gesehen. Aber wie die ganze Forschungsgemeinschaft, private und öffentliche Menschenfreunde, sich einfach jeder zusammengetan hat, daran zu arbeiten, ohne zu fragen, wer dafür geehrt wird, sondern anzufangen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die der Arbeit verzögern könnten. Uns alle motiviert vor allem die Tatsache, dass dies das allerschwerste Problem ist, das uns in unserem Berufsleben begegnet ist.
Das allerschwerste Problem, dem wir begegnet sind, und alles wird aus dem Weg geräumt, was das aufhalten könnte. Das muss schnell durchgeführt werden. Darüber müssen wir auch noch sprechen, sowohl was den wissenschaftlichen wie auch den ethischen Aspekt betrifft. Wieder war Dr. Fauci sehr prominent. Wir hatten in der Vergangenheit schon über seine Verbindungen zu den Jesuiten gesprochen und einige Leute sagen, na, das war eben seine Ausbildung, das ist nicht seine Weltanschauung, er hielt einfach diese medizinische Ausbildung. Das stimmt aber nicht. In Wirklichkeit ist er tief im jesuitischen Denken verwurzelt. Wir wissen auch, dass Kirche und Staat zusammenarbeiten werden, um völlige Kontrolle zu erlangen und schließlich das wahre Mahlzeichen des Tieres durchsetzen werden, was eine Frage der Anbetung ist, nicht wahr? Uns interessiert jetzt nicht nur die Vorgehensweise, das zu erzwingen, nämlich das Militär einzusetzen, sondern auch die Personen, die an diesem Prozess beteiligt sind.
Ganz genau.
Aus einer biblischen, prophetischen Perspektive heraus ist das wichtig. Es ist also wichtig herauszufinden, ob Dr. Fauci jetzt einfach ein Mediziner ist, der zufällig durch Jesuiten ausgebildet wurde, oder ist sein Verstand durchdrungen vom jesuitischen Denken? Und das vielleicht noch mehr, als wir glauben. Schauen wir doch mal.
Die Jesuiten haben sie in der High School und am Holy Cross College unterrichtet und an der Regis High School in Manhattan. Welchen Einfluss, ja, was bedeutet das, von Jesuiten unterrichtet zu werden? Wir hören ja laufend von Jesuiten. Ja, also, es ist einfach eine großartige Erfahrung, das muss ich schon sagen. Sie kombinieren einen ausgeprägten Intellektualismus mit Disziplin, nicht in dem Sinn, dass man verprügelt wird, sondern intellektuelle Genauigkeit, Disziplin, wie man sich als Person, als Mensch verhält. Sie haben ein generelles Motto und ich denke, das hat mich um meine Laufbahn sehr beeinflusst. Diese Idee, anderen zu dienen, hat viel Raum. Das bedeutet nicht, dass Menschen, die nicht in den öffentlichen Dienst gehen, weniger mit ihrem Leben anfangen. Sie neigen aber dazu, also ich würde es jetzt nicht drängen nennen, sondern sie tendieren dazu, dass man etwas tut, was der Allgemeinheit dient. Entweder alles, so wie es sich bei mir entwickelt hat, indem ich in den öffentlichen Dienst ging, oder zumindest ein Teil des Lebens. Also, es war eine interessante Mischung aus Sorge um die Menschheit und gleichzeitig eine gute intellektuelle Strenge. Wissen Sie noch, wann genau Sie Arzt werden wollten? Ich glaube, noch sehr früh in der High School. Mich interessieren Menschen. Ich bin ein sehr geselliger Mensch, wahrscheinlich wegen der jesuitischen Ausbildung, die sich sehr viel mit alten Sprachen und Geisteswissenschaften beschäftigt. Als ich auf die Regis High School ging, hatten wir 4 Jahre Griechisch und 4 Jahre Latein. Eine romanische Sprache und alte Geschichte. Als ich dann aufs Holy Cross College ging, eine weitere jesuitische Schule, belegte ich einen kombinierten Vormedizinkurs. Der Name ist ein bisschen widersprüchlich. Er heißt AB griechische Klassiker Vormedizin. Also hatte man einen Abschluss in alten Sprachen und Geisteswissenschaften mit viel Philosophie. Aber man bekam genug Wissenschaft, um ins Medizinstudium zu kommen. Ja, also die Idee, Arzt zu werden, ich mochte Naturwissenschaften, ich mochte Entdeckungen, ich mochte die Herausforderung der Wissenschaft, aber ich mochte auch die Menschheit, die Humanwissenschaft. Das passte einfach so gut zusammen. Wissenschaft und Menschen in einem, für mich war das die Medizin. Gab es schon früh einen Mentor? Naja, wahrscheinlich einige der sehr jungen Jesuiten in der Regis High School. Es gibt eine lange Ausbildung, bevor man jesuitischer Priester wird. Und damals hatten sie sogenannte Scholastiker, Männer, die die Priesterweihe noch nicht empfangen hatten, aber ein Gewand wie die Priester trugen und an der Highschool unterrichteten. Einige dieser Scholastiker hatten großen Einfluss auf mich. Großartige Leute, sehr intellektuell, die einen fördern, auch in dem, was man tun wollte.
Also er hielt sogar Reden für verschiedene jesuitische Colleges, um die Studenten zu ermutigen. Sehen wir uns noch eines an, was er dort den Studenten zu sagen hat.
Ich hatte das Glück, 1958 an der Regis High School abschließen zu können. Ich sage oft, dass ich die beste Erziehung erleben konnte, die ich mir nur vorstellen kann. Ich tauchte in die intellektuelle Strenge einer jesuitischen Erziehung ein. Es ist wichtig, dass gewisse Grundsätze der jesuitischen Tradition mich während meines ganzen Lebens und während meiner Karriere getragen haben. Zwei davon sind präzises Denken und der Fokus auf das Wesentliche im Ausdruck, sei es im Denken, Schreiben oder meiner täglichen Kommunikation in der Öffentlichkeit, besonders jetzt in dieser beunruhigenden Zeit. Genauso wichtig ist jedoch das Gewicht, das Jesuiten auf soziale Gerechtigkeit und Dienst an anderen legen. Wenn es je eine Zeit gab, in der wir uns uneigennütz umeinander kümmern sollten, dann ist es jetzt. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Abschluss. Bleibt sicher und gesund, wenn ihr diesen wichtigen Meilenstein in eurem Leben feiert. Ich wünsche euch für die kommenden Jahre alles Gute.
So, Dr. Fauci scheint von jesuitischem Denken, jesuitischer Philosophie, jesuitischem Gedankensgut, der sozialen Gerechtigkeit, dem römisch-katholischen System der Kontrolle durchdrungen zu sein. Wir dürfen nie vergessen, dass diese furchtbaren Feinde des Evangeliums unter einem christlichen Deckmantel alles tun werden, einschließlich einer zur Schau gestellten großen Besorgnis, um die Menschheit, um die Ziele des Papsttums voranzubringen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Ich habe ein sehr, sehr ernstes Problem, was diese Philosophie betrifft. Denn sie wurde über die Jahrhunderte als der Feind des Evangeliums entwickelt. National Geographic schreibt, Covid-19-Impfungen könnten Pflicht werden. Und so könnte das aussehen. Wenn es eine Impfung gibt, müssen sie vielleicht geimpft sein, um in die Arbeit oder zu einer Sportveranstaltung zu gehen oder um auch nur einen Platz in einem Restaurant zu bekommen. Anders gesagt, die Sache mit Kaufen und Verkaufen, also wirtschaftlich aktiv sein, wird sehr ernst werden. Wenn das, wie wir schon gesagt haben, ein Instrument ist für etwas, was später noch kommen soll, die letzten Streitfragen, die in der Autorität Gottes angreifen wird, dann sollten wir darüber Bescheid wissen. Es wird doch viel darüber gesprochen, dass es Pflicht wird. Einige Experten sagen uns diese Zukunft voraus. Eine Welt, in der man nachweisen muss, dass man gegen den neuen Coronavirus geimpft ist, um bei einem Sportereignis dabei zu sein, eine Maniküre zu bekommen, zur Arbeit zu gehen. Oder in einen Zug zu steigen. Ohne das ist man völlig eingeschränkt. Impfpflicht für Erwachsene, die Angestellte und die Öffentlichkeit zur Impfung zwingt, sind zwar nicht weiter verbreitet, aber auch nicht unbekannt. US-Bundesstaaten und Städte können und haben Bürgern eine Pflichtimpfung aufgezwungen. 1901 verabschiedete Cambridge in Massachusetts ein Gesetz, das von allen Bürgern ab 21 Jahren verlangte, sich gegen Pocken impfen zu lassen. Eine Missachtung konnte zu einer Geldstrafe von 5 US-Dollar führen, was heute 150 US-Dollar entspräche. Jetzt sprechen sie über 10.000 Dollar, eine ganz schöne Steigerung, nicht wahr? Die dagegen klagten, verloren bei Gericht. Man hatte keinen Rechtsweg.
Nein.
Obwohl die Durchsetzung eines solchen Mandates nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten ginge, wäre es nicht unmöglich oder beispiellos. Nun ja, wenn man das Militär dazu heranzieht, und was hat man da zu erwarten?
Trump sagte ja, dass sie den Umgang mit den Soldaten gewohnt sind.
Genau. Wie viel leichter wäre es für Sie, mit dem einfachen Mann auf der Straße fertig zu werden? Um heute mit Emirates nach Dubai fliegen zu können, muss jeder Passagier beispielsweise einen Test über einen negativen Covid-19-Test vorlegen. Sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, könnten Fluggesellschaften weitreichende Vorschriften erlassen, wie die Forderung nach einem Covid-19-Impfnachweis. Das ist noch Spekulation. Aber
alles deutet in diese Richtung. Wir haben in vorigen Folgen über QR-Codes gesprochen. Jetzt dreht sich alles darum, Covid-19 negativ zu sein.
Ja.
Das kann aber schließlich übergehen auf eine vorgeschriebene Covid-19-Impfung. Ohne Impfung kannst du kein Geschäft betreten.
Genau. Hier ist ein Artikel von RT. Er sagt, keine Entschädigung. Die Pharma-Riesen werden für Nebenwirkungen einer Covid-Impfung nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist doch unerhört.
Stimmt. Ich glaube nicht, dass das 1901, als sie an der Pockenimpfung arbeiteten, so war.
Nein, man konnte dagegen klagen, wenn etwas passierte. Jetzt können sie einfach machen, was sie wollen. Das kann von den Pharma-Riesen ausgenutzt werden, um viel Geld zu verdienen. Und man kann sie nicht verklagen, wenn etwas schief geht. Also ich möchte wirklich wissen, was mit diesen Impfungen los ist.
Wenn das so ist, machst du dir Sorgen, was die Folgen sein könnten und was in diesen Impfungen drinnen ist?
Oder verlässt man sich auf die Menschenfreundlichkeit, dass alles perfekt sein wird? Nun, mit den Jesuiten und ihrer Vernunft. Und die Entvölkerungsagenda, die man auf den Georgia Guidestones lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich so ein Vertrauen in die Menschheit habe. Na, injiziere doch, was immer du willst. Ein leitender Angestellter des Pharma-Riesen AstraZeneca hat bestätigt, dass seine Firma wegen möglicher Nebenwirkungen ihres Covid-Impfstoffes gerichtlich nicht belangt werden kann. Betroffene werden keinen Regress geltend machen können. Das ist entsetzlich.
So viel ist sicher.
Wir können das doch in diesem Gespräch so unumwunden sagen. Das nächste Video ist ein Ausschuss für öffentliche Gesundheit. Es ist eine öffentliche Anhörung. Da haben wir Mediziner, die ihre Meinung sagen. Experten auf dem Gebiet. Weil es ja so viele Leute gibt, die sagen, halte dich einfach an das, was der Mainstream dir sagt. Also, das ist jetzt Mainstream. Das ist eine Stellungnahme, die nicht gut zur allgemeinen Ansicht zu diesem Thema passt, weil es so viele Menschen gibt, die sagen, diese Impfgegner sind einfach gegen öffentliche Ordnung und gegen Wissenschaft und gegen dieses und jenes. So sprechen wir also über die Wissenschaft. Und lassen wir Wissenschaftler über die Wissenschaft reden. Hören wir also, was dieser Mann zu sagen hat. Ich glaube, das war sehr wichtig und das sollte jeder wissen.
Einige der Impfstoffe und der Bestandteile von Impfungen, über die wir gehört hatten, sei es Aluminium, sei es Quecksilber, besteht ja Grund zur Sorge, wenn diese Inhaltsstoffe so jungen Kindern verabreicht werden, deren Immunsystem, wie wir gehört haben, noch nicht völlig entwickelt ist. Wenn das also in ihrem Körper bleibt, in ihrem Gehirn bleibt und nicht aus ihrem Körper ausgeschieden wird, wie wir gehört haben, es soll nur angeblich ihren Körper verlassen. Wie denken Sie darüber?
Sie haben vorhin gehört, dass es keinen wirklichen Grund zur Sorge wegen des Aluminiums gäbe, weil es eine so geringe Menge ist und deshalb nichts ausmachen sollte. Aber das Aluminium, das wir in die Impfung packen, ist eine andere Art Aluminium, als es uns in der Umwelt begegnet. Man nennt das Nanopartikel und Nanoartikel binden sich wirklich fest an bakterielle Antigene, Virusantigene, an Antigene von Nahrungsproteinen und an alle möglichen Kontaminanten, die in den Impfungen sind und über die wir nichts wissen. Wir kennen die biochemischen Eigenschaften der Nanopartikel. Sie können in das Gehirn eindringen. Wir haben somit die Sicherheit von Aluminiumpartikeln und deren Injektion nicht untersucht. Genauso wenig, wohin sie wandern, wenn sie im Körper sind und ob sie ins Gehirn gelangen. Gehören die Inhaltsstoffe von Impfungen ins Gehirn? Nein. Gelangen sie ins Gehirn? Das hat nie jemand untersucht. Doch Tierversuche mit den gleichen Chemikalien wie in Impfstoffen, die wir unseren Kindern verabreichen, zeigen geradewegs, dass Bestandteile des Impfstoffs sehr wohl ins Gehirn gelangen. Wir ignorieren diese Information. Forscher in Europa haben Studien zu Aluminium-Nanopartikeln gemacht und gezeigt, dass sie Jahre und Jahrzehnte lang im Gehirn bleiben können. Wir beobachten einen großen Ausbruch an neurologischen Entwicklungsstörungen bei Erwachsenen. Das schließt Alzheimer ein. Und einer der Hauptfaktoren, die sie im Gehirn von Menschen mit Alzheimer finden, sind Aluminium-Nanopartikel, die in direktem Zusammenhang mit Impfungen stehen, die wir geben. Wir haben nie untersucht, ob das Aluminium, das wir in Impfungen verabreichen, ins Gehirn gelangt und haben dabei nie gemessen, ob es im Gehirn bleibt und was es tut, wenn es im Gehirn bleibt. Aber wir wissen, dass Impfungen im Körper vermutlich Entzündungen verursachen. Aber wir haben bei mehr als der Hälfte unserer Kinder chronisch entzündliche Krankheiten. Und wir haben uns nie getraut zu fragen, wenn Impfungen akute Entzündungen hervorrufen, rufen sie dann beständig chronische Entzündungen hervor? Wir haben 1 von 5 mit neurologischen Entwicklungsstörungen, 1 von 10 mit ADS oder ADHS, 1 von 35 mit Autismus, 1 von 11 mit Asthma und 1 von 20, der jünger als 5 ist, mit Krämpfen. Und Autoimmunerkrankungen nehmen exponentiell zu. Und wir finden, dass die Viren und Bakterien, die wir zusammen mit den Entwicklungsverstärkern in den Körper injizieren, etwas schaffen, das molekulare Mimikrie genannt wird. Das bedeutet, dass der Körper diese Viren sieht und denkt, das sind Fremdkörper. Doch tatsächlich findet er Teile dieses Virus, die Teilen von sich selbst gleichen. Und das Immunsystem unterscheidet nicht zwischen dem, was es nach Plan ablehnen sollte, und dem körpereigenen. Dadurch wird das Immunsystem sich gegen sich selbst richten und das wird zu einem Autoimmunleiden führen. Wir wissen das von Hepatitis B, wir wissen das vom Gardasil-Impfstoff und wir wissen es vom Grippeimpfstoff. Und wir sagen weiterhin unmissverständlich, dass Impfungen richtiggehend untersucht werden, dass sie sicher sind und das ist einfach nicht wahr.
Das ist ein sehr interessantes Zeugnis. Wirklich sehr interessant. Also diese Nanopartikel, Aluminium und diese Sachen, die sie hineinpacken, passieren die Blut-Hirn-Schranke und reichen sich im Gehirn an. Früher, als ich noch an der Universität war, war das ein großes Thema. Ist die Anreicherung von Aluminium im Gehirn eine Folge von Alzheimer oder ist es ein Auslöser für Alzheimer? Wird Alzheimer nun von einer Prionenkrankheit oder etwas anderem ausgelöst? Diese Diskussion zieht sich schon seit Jahren hin. Tatsache ist, dass Autoimmunkrankheiten exponentiell zunehmen. Er hat auch die Zahlen zu Autismus bekräftigt. Früher war es einer von 5000. Jetzt ist es einer von 35. Das ist doch absolut grauenhaft. Was hat sich verändert? Hat die Menschheit sich in den letzten paar Jahrzehnten so verändert, in einem solchen Ausmaß abgebaut, dass sehr bald eines von 2 Kindern Autismus haben wird? Ich weiß nicht, ob den Menschen überhaupt klar ist, was Autismus macht. Und welche Auswirkungen das haben kann. Es ist grauenhaft. Die Dissoziation, die es geben kann, ja, es kommt in Stufen, es kann sehr stark oder weniger stark ausgeprägt sein. Aber wenn man erstaunlich und wunderbar gemacht wurde, dazu geschaffen, in der Umgebung zu agieren, in der man lebt, und das Immunsystem so konzipiert ist, dass es die Härten des Lebens bewältigt, spielen wir da nicht Gott, wenn wir all diese Sachen hinzufügen? Wie ich schon sagte, ich wäre nicht gegen Impfungen, wenn ein Erreger in einer harmlosen Form injiziert würde, um eine Immunreaktion auf den möglicherweise schlimmeren Erreger auszulösen. Aber wenn man all diese Sachen hinzufügt, die wissenschaftlichen Fakten belegen zunehmend, dass es ein Problem gibt, dann ist es doch etwas, worüber man wirklich nachdenken sollte. Aber es wird noch schlimmer. Hier ist ein Artikel von der Weltgesundheitsorganisation. Da ist die Webseite. Jetzt sprechen wir über DNA-Impfstoffe. Dieser Mann sprach doch vorhin über die Zusatzstoffe in den Impfungen. Wenn man nun den Impfstoff, das Antigen, injiziert, was auch immer dieses Antigen ist, antwortet der Körper mit einer Immunreaktion. Es macht also einen Antikörper. Der Antikörper verbindet sich mit einem Antigen und wird schließlich durch Zellen unserer Lymphozyten beseitigt. Sie werden zur Leber transportiert, verarbeitet und der Körper beseitigt das Problem. So funktioniert unser Immunsystem. Und das geschieht auf der Ebene der Blutkörperchen. Die modernen Impfstoffe, die sie herstellen, basieren auf einem völlig anderen Prinzip. Wir haben diese Webseite von der Weltgesundheitsorganisation genommen, nur um einmal zu zeigen, dass sie das jetzt wirklich so machen. Eine Impfung besteht aus einer Anregung des Immunsystems mit einem ansteckenden Erreger oder Teilen des ansteckenden Erregers, jeweils so verändert, dass sie nicht Schaden oder eine Krankheit auslösen, aber sicherstellen, dass das Immunsystem des Wirts bei Kontakt mit diesem ansteckenden Erreger ihn ausschalten kann, bevor er irgendwelche negativen Auswirkungen verursacht. So haben Impfungen in der Vergangenheit funktioniert. Und das ist eine logische Herangehensweise. Ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Impfungen. Wenn wir jetzt zu den modernen Impfstoffen übergehen, die Zusatzstoffe haben wir schon behandelt, aber jetzt schauen wir, wie das zukünftig laufen soll. Die Wirkungsweise von Impfungen beruht seit mehr als 100 Jahren auf eine oder zwei Herangehensweisen. Entweder indem man ein bestimmtes Antigen einbrachte, auf das das Immunsystem direkt reagiert, oder indem man abgeschwächtes Lebenderreger einbringt, die sie im Wirt vermehren, ohne eine Krankheit auszulösen und die Antigene herstellen, die als Folge das Immunsystem auf den Plan rufen. Man fügt das bei und der Körper antwortet. Jetzt wollen sie es anders machen. Vor kurzem wurde eine völlig neue Herangehensweise an Impfungen entwickelt. Und jetzt wird es interessant. Sie besteht aus dem direkten Einbringen eines Plasmids in geeignetes Gewebe. Das Plasmid enthält die DNA-Sequenz, die das oder die Antigene verschlüsselt, gegen die man eine Immunantwort anstrebt. Diese Wirkweise setzt auf eine In-Situ-Produktion des Zielantigens. Jetzt bringt man DNA in den Körper, die Bausteine des Lebens. Manchmal bringen sie es als RNA ein, was ein einfacher Strang ist und kein Doppelhelix. Also fremde DNA und RNA wird nicht in unseren Zellkern hineinkommen. Denn der Zellkern, ich benutze jetzt das Wort Design, ist außergewöhnlich designed. Die ganze Zelle ist ein rätselhaftes Wunder, das den Verstand der Wissenschaftler ein Leben lang zu beschäftigen vermag. Und die Membran des Zellkerns hat Zugänge mit Pforten, mit Schlössern und Schlüsseln, um es einfach zu halten. Substanzen müssen diese Kernporen passieren, um hinein und hinauszukommen. Gewisse große Moleküle, wie beispielsweise die RNA, die hergestellt wird, wenn Proteine gebildet werden sollen. Dann wird die DNA für die RNA kodiert und dann verlässt die RNA den Zellkern durch die Poren in die Membranen, durch diese Pforte, die sich genau in der Form dessen öffnet, was hindurch soll, damit nur das hindurchkommt und nichts anderes. Denn die Zusammensetzung des Zellkerns unterscheidet sich von der des Zytoplasmas draußen.
Das ist
ein so präziser Vorgang. Nichts kann also in den Zellkern hineinkommen, was nicht am Pförtner vorbeikommt. Wenn Sie also in die Zelle DNA oder RNA hineinbringen wollen, dass diese in unseren Vervielfältigungsstelle gelangt, also in den Zellkern, müssen Sie einen Nanopartikel benutzen, um es hineinzutragen. Ansonsten würde der Körper es einfach zerstören und es könnte nicht hineingelangen. Man trickst also den Körper aus. Man trickst die Zelle aus, um eine fremde Substanz hineinzulassen.
Let's continue.
Diese Vorgehensweise bietet eine Reihe möglicher Vorteile gegenüber traditionellen Methoden. Das schließt eine gleichzeitige Stimulierung von B- und T-Zellen, Antworten, eine verbesserte Impfstabilität, das Fehlen eines ansteckenden Erregers. Das heißt, sie geben uns keine abgeschwächte Form von Pocken, zum Beispiel, und die relativ einfache Herstellung im großen Rahmen ein. Jetzt produziert man eine DNA- oder RNA-Sequenz. Zum Beweis einer DNA-Immunisierung hat man bei Tieren eine Immunantwort erzeugt, indem man Gene von einer Vielzahl infektiöser Erreger benutzt hat, einschließlich das Influenza-Virus, Hepatitis B-Virus, des menschlichen Immunschwäche-Virus, des Tollwut-Virus, des Chorioameningitis-Virus, von Malaria-Parasiten und Mykoplasmen. In einigen Fällen wurden auch ein Schutz der Tiere von diesen Krankheiten erreicht. Der Wert und die Vorteile von DNA-Impfstoffen muss jedoch auf einer Fall-zu-Fall-Basis beurteilt werden und ihre Anwendbarkeit wird von der Art des Erregers abhängen, gegen den immunisiert wird, ebenso von der Art des Antigens und der für einen Schutz notwendigen Form der Immunantwort. Man bringt jetzt also fremdes genetisches Material in dein System hinein. Das kann tatsächlich mit eingebaut werden und ein Teil von dir werden. Du wirst jetzt jemand anders, als du wirklich bist, genetisch betrachtet. Sie erzwingen also, indem sie die körpereigene Systeme nutzen, jetzt den Vorgang, um mit einem beliebigen Erreger umzugehen. Die Sparte der DNA-Impfungen entwickelt sich rapide. Die gegenwärtig entwickelten Impfstoffe nutzen nicht nur DNA, sondern beinhalten auch Zusatzstoffe, die der DNA helfen, in die Zelle zu gelangen. Wie ich schon erklärt habe, man braucht einen Träger, einen Transportmechanismus. Man setzt die natürliche Abwehr des Körpers außer Kraft, keine fremde DNA in das eigene System hereinzulassen. Wenn es sich um ein Retrovirus handelt, kann es sich in deine eigene DNA umkehren und sich sogar in deine eigene DNA spleißen und dadurch ein Teil von dir werden. Dann bist du ein GVO-Mensch. Man ist dann genetisch verändert.
Ja.
Okay.
Es beinhaltet auch diese Zielrichtung. Oder es kann unterstützt wirken, eine Immunantwort hervorzurufen oder zu lenken. Letzten Endes ist vielleicht der Unterschied zwischen einem hochentwickelten DNA-Impfstoff und einem einfachen viralen Erreger gar nicht so klar. Interessant. Man versteht viele Aspekte der durch DNA-Impfungen hervorgerufenen Immunantwort nicht. Wir haben es mit einem hochkomplexen System zu tun. Unser Körper wurde dafür konzipiert, das Menschsein zu bewahren. Unser System der Gene ist für eine absolute Bewahrung konzipiert. Wenn die DNA sich verdoppelt, wenn bei der Zellteilung eine Abschrift entsteht, gibt es einige Enzyme, die sicherstellen, dass die hergestellte Abschrift perfekt ist. Weil man ja in der nächsten Generation auch noch ein Mensch sein will. Vor allem, wenn es die Keimzellen betrifft, oder? Oder willst du ein Kohlkopf sein? Du möchtest doch ein Mensch sein. Also haben wir all diese Enzymsysteme, die sicherstellen, dass die Kopie, der Kohledurchschlag, die Fotokopie, die hergestellt wurde, ein genaues Abbild des Originals ist. Es gibt also die Replikase-Enzyme, die an der DNA entlanglaufen und die Botschaft in Hochgeschwindigkeit verdoppeln. Doch einige Enzyme laufen noch einmal am Strang entlang, um sicherzustellen, dass kein Fehler passiert. Davon gibt es einige, 5 oder noch mehr, die den Replikase-Enzymen folgen. Sie sehen, aha, da ist ein Fehler, wenn anstelle des Adenins, das dem Thymin gegenüberliegen sollte, etwas anderes ist, wird es abgebaut und neu gebaut, um den Fehler zu beheben. Was macht man hier?
Man bringt das ganze System durcheinander, spult es um.
Genau genommen zwingt man doch dem System etwas auf, was nicht dort sein sollte. Nicht wahr? Man versteht, das ist ein ganz wichtiger Satz. Man versteht viele Aspekte der durch DNA-Impfungen hervorgerufenen Immunantwort nicht. Man benutzt ein System, bei der die menschliche Zelle letztendlich dazu benutzt wird, Teil des Systems zu werden, um ein Antigen anzugreifen, das eingefügt wurde. Das hat jedoch den signifikanten Fortschritt hin zu einer Nutzung derartiger Impfungen nicht behindert und klinische Studien haben begonnen. Für mich ist das grauenhaft. Das ist doch entsetzlich. Sie wollen die Impfung in wie kurzer Zeit einführen?
Sehr, sehr schnell.
Innerhalb eines Jahres, oder? Okay, und hier gehen wir mit dem menschlichen genetischen System um. Es kann Teil unseres Menschseins werden. Das heißt, es wird nicht nur uns betreffen, sondern auch die nächste Generation. Denn wenn das schließlich auch in die Keimzellen eindringt, dann wird man es an die nächste Generation weitergeben. Man wird zu einem genetisch veränderten Menschen. Wie schuf Gott uns denn? Perfekt.
Ja.
Möchtest du, dass jemand an deiner genetischen Ausstattung herumfuscht?
Nein.
Also ich möchte bestimmt nicht, dass jemand an meiner genetischen Ausstattung herumfuscht. Besonders dann, wenn sie nicht einmal verstehen, was da passieren wird. Was wäre, wenn, wie der Mann vorher gesagt hatte, das Antigen, das die Immunantwort auslöst, Sequenzen oder Bestandteile hat, die denen der eigenen Zelle ähnlich sind. Wenn der Körper jetzt das Antigen anvisiert und einen Antikörper herstellt und sich damit verbindet, könnte es nicht auch mit bestimmten Zellen in deinem Körper verbinden, die aber deine eigene Zelle sind? Und dann hat man eine Autoimmunantwort. Was, wenn es deine Leber angreift? Die Leberzellen. Und deine Leberzelle deaktiviert. Da ist dein ganzes Entgiftungssystem hinüber. Sie wissen nicht genau, was es angreifen wird. Sie spielen Gott. Wie kommen sie dazu? Nur Menschen, die an eine evolutionistische Entwicklung glauben und meinen, dass sie etwas verbessern können, was Gott schon perfekt geschaffen hat, trauen sich etwas Derartiges zu. Meiner Meinung nach ist das völlig unethisch, DNA- oder RNA-Sequenzen einzubringen, die Teil meines Menschseins werden. Und es dann ein Jahr lang zu testen, um zu sehen, was es macht. Wenn ich jetzt zurückblicke, nur ein paar Jahre, in einem meiner Vorträge spreche ich über das Thema Beta-Carotin als Schutz vor Krebs.
As protective against cancer.
Die Menschen wussten, dass der reiche Verzehr von gelben Lebensmitteln ein niedrigeres Krebsrisiko ergibt. Was in diesen gelben Lebensmitteln? Ja, Beta-Carotin. Sie sagten sich, okay, Beta-Carotin gibt dir den Krebsschutz. Dann extrahieren wir es, geben es in eine Pille und verkaufen es dir mit der Aussage, willst du dich gegen Krebs schützen, dann nimm regelmäßig eine Dosis Beta-Carotin. Das FDA, die Kontrollbehörde, sagte, Entschuldigung, aber das könnt ihr nicht sagen. Ihr könnt nicht sagen, dass das Ding dich schützt, außer ihr habt darüber eine Studie mit mindestens 8 Jahren Laufzeit gemacht. Ja, 8 Jahre. Sie sagten, ihr könnt vielleicht sagen, aber ihr könnt nicht sagen, dass es das macht. Alles klar, sie verkaufen das Beta-Carotin, aber sie sagten auch, na, dann machen wir diese Studie. Sie nahmen dafür Menschen, die anfällig für Krebs sind, nämlich Raucher. Also nahmen sie Raucher, teilten sie in Gruppen ein. Weltweit wurden 2 große Studien darüber gemacht. Der einen Gruppe gaben sie Beta-Carotin, der anderen ein Placebo. Und über 8 Jahre lang wollten sie beweisen, dass Carotin dich vor Krebs schützt. Wenn es funktioniert, wird selbstverständlich die Gruppe, die das Beta-Carotin erhält, weniger Krebs haben als die Gruppe der anderen Raucher mit dem Placebo, nicht wahr? Nach etwa 4 oder 5 Jahren haben die Studie abgebrochen. Warum? Ja, die Gruppe mit dem Beta-Carotin hatte mehr Krebs als die Gruppe mit dem Placebo. Was für niemanden einen Sinn ergab. Bis die Wissenschaft erkannte, dass die Komplexität und das Zusammenspiel im menschlichen Körper so gestaltet sind, dass man nicht etwas herausziehen und sagen kann, okay, das ist der Grund. Nein, denn das Beta-Carotin schützt, wenn es in seinem natürlichen Vorkommen ist, mit all den anderen Substanzen, mit denen es zusammenwirkt. Isoliere es und du hast ein Problem. Was ist also die gesündeste Art, Krankheiten zu bekämpfen? Gesunde Ernährung.
Ganz genau.
Vollwertige Ernährung. Ganz genau. Also wenn sie 8-jährige Studien forderten, bevor man das behaupten durfte, warum verzichteten sie dann bei dieser Thematik darauf? Bei einer Thematik, bei der sie offen zugeben, es selbst nicht zu verstehen. Die ersten derartigen für den Verkauf zugelassenen Impfungen werden wahrscheinlich Plasmid, DNA aus Bakterienzellen, enthalten. Später können andere vielleicht RNA, Nukleinsäuremoleküle oder andere Strukturen nutzen. Diese Richtlinien befassen sich mit der Produktion und Kontrolle der Impfstoffe auf Grundlage von Plasmid-DNA für die Anwendung bei Menschen. Hier bestreiten sie einen völlig neuen Weg der Impfstoffherstellung, das direkten Einfluss auf unser genetisches System hat. Nun, vor einigen Jahren veränderte Monsanto Weizen und Reuters berichtete, inmitten der Empörung über entwichenen GVO-Weizen testete Monsanto weitere Sorten. Monsanto wurde inzwischen von Bayer übernommen. Aber wie dem auch sei, es heißt hier, während die Kontrollbehörde den Fund von einem versuchsweise genetisch veränderten Weizen untersucht, der nach längerem Bedenken vom Biotech-Saatgutentwickler Monsanto Co. entworfen wurde, hat das Unternehmen eine neue Reihe von Feldversuchen von Biotech-Weizen unternommen. Das Unternehmen verfolgte nicht mehr den gleichen Roundup-Ready-Sommerweizen, den es vor mehr als einem Jahrzehnt entwickelt hatte und der das Besprühen mit dem Unkrautvernichter Roundup toleriert. Das war die Sorte, die im April in einem Weizenfeld in Oregano gefunden wurde. Aber laut den Angaben des Unternehmers und der Kontrollbehörde entwickelt die Firma ähnliche Sorten, die gentechnisch für Herbizidtoleranz und andere Eigenschaften verändert wurde. Wir setzen den Fokus unserer Arbeit mit Weizen auf die Ertragssteigerung des Weizens, einschließlich züchterischer, biotechnisch verbesserter Agrarpraktiken, erklärte der Sprecher von Monsanto, Lee Quarles. Warum haben wir jetzt diese Folie gezeigt? Also, das ist Schnee von gestern. Das Bemerkenswerte ist, dass es beträchtliche Empörung über die genetische Veränderung von Weizen gegeben hat. Ich wundere mich, wo die gleiche Empörung über die mögliche gentechnische Veränderung von Menschen bleibt. Sollte es dann nicht die gleiche Empörung geben? Die ethnische Frage bei der Veränderung des genetischen Systems ist sehr schwerwiegend. Vor allem, wenn man die Konsequenzen nicht kennt. Was GVO-Nahrungsmittel betrifft, ja, ist das auch so eine Sache. Viele führen an, dass viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien bei Menschen als Konsequenz von genetisch veränderten Lebensmitteln entstanden sind. Der Menschheit gefällt es, Gott zu spielen. Sie mögen den Gedanken, Dinge verbessern zu können.
Wie du schon sagtest, die Weltanschauung kommt von der Evolution her. Und so denken sie, sie verbessern es.
Wenn man im Rahmen evolutionärer Abläufe denkt, dann denkt man vielleicht, dass man wirklich Gott spielen kann und etwas verändern kann, wenn nicht noch Schlimmeres dahinter steckt und man die Welt von einem großen Teil seiner Bevölkerung befreien will. Aber dabei handelt es sich um eine Geschichte, die wir auch besprechen. Doch diese Frage der Immunisierung ist nicht nur eine Frage, Immunität gegen Krankheit zu bekommen. Meiner Meinung nach ist das zu einem ethischen Faktor geworden. Hier ist ein Artikel des Business Insiders vom 5. August 2020. Bill Gates warnte die Welt eindringlich. So schlimm diese Pandemie ist, der Klimawandel könnte schlimmer sein. Ich finde das spannend, wie sie immer von dem einen zum anderen hüpfen. Bereitet das nun etwas anderes vor? Immer wenn ich an Klimawandel denke, dann fällt mir dazu Laudato Si ein.
Oh ja.
Schrieb das nicht auch ein Jesuit? Oder seine jesuitischen Vorgesetzten, wer die auch immer sind? Irgendwie alle. Sie schreiben diesen Artikel und was ist in diesem Artikel versteckt?
Das Halten des Sonntags.
Das Halten des Sonntags. Der nächste Schritt. Wenn man also die Sache mit dem Zwang etabliert hat, indem man eine Art von Methoden anwendet, die mit einem Gesundheitsthema verbunden ist, aber wie wir gesehen haben, ist es wahrscheinlich auch eine moralische Frage. Jetzt sagen sie, also der Klimawandel wird schlimmer sein. Dann brauchen wir auch diese Moralvorgabe. Das ist nur ein weiterer Schritt, nicht wahr?
Okay.
Wieder drängt Gates darauf, sich für eine möglicherweise verheerende Notsituation vorzubereiten. So schlimm diese Pandemie auch ist, der Klimawandel könnte schlimmer sein, sagte Gates in einem am Dienstag veröffentlichten Blog. Wenn Sie den Umfang des Schadens versehen wollen, den der Klimawandel anrichtet, sehen Sie sich Covid-19 an und verteilen Sie das Leid auf eine viel längere Zeitspanne. Die durch diese Pandemie verursachten Todesfälle und wirtschaftliche Misere sind dem ebenbürtig, was sich regelmäßig ereignen wird, wenn wir die weltweite CO2-Emission nicht stoppen. Der Mann ist in jedem Bereich ein Genie.
Stimmt.
Er ist ein Experte für Immunisierung. Er ist ein Unternehmer. Er ist ein Experte für Mikrochips. Und jetzt ist er auch ein Klimaexperte? Ich frage mich, ob er auch noch ein Experte für das Halten des Sonntags werden wird. Interessante Dinge sind da in Planung. Fazit. Ist Impfung jetzt eine moralische Frage oder nicht? Hören wir uns einmal an, was unser Freund Tucker dazu zu sagen hat.
Wir haben also einen neuen Richtwert, wann wir wieder zurück zur Normalität gehen, nämlich wenn wir eine Impfung haben. Alles wird gut, wenn wir gegen Covid-19 impfen können, sagen viele Stellen uns immer noch. Der Bundesstaat Virginia hat bekannt gegeben, dass die Impfung zur Pflicht wird, sobald es sie gibt. Virginia will nicht alle Impfungen zur Pflicht machen, weder Hepatitis noch HIV oder Meningitis, obwohl Meningitis viel mehr Studenten tötet als der Coronavirus. Aber wenn wir einmal die Corona-Impfung haben, wird alles gut werden, wie sie sagen. Aber das haben sie jetzt auch verändert. Das ist jetzt nicht mehr wahr. Nach einer neuen Ankündigung der Weltgesundheitsorganisation wird auch eine Impfung nicht das Ende der ganzen Geschichte sein. Es wird nie enden. Sie mögen ihre Spritze bekommen, dafür werden sie sorgen, aber sie werden immer noch unter Arrest sein. Die WHO sagt, dass das Ziel nicht sei, einen Impfstoff zu finden, sondern dass eine Neuordnung der Gesellschaft das Ziel ist. Zitat: Wir werden nicht, ja wir können nicht zurück zu dem, wie es war. Das ist ein direktes Zitat vom Leiter der WHO, Dr. Tedros, der übrigens gar kein richtiger Arzt ist. Denn Covid-19 ist in Wirklichkeit keine Gesundheitskrise der Allgemeinheit oder auch nur ein vereinfachter Virus, sondern nach Tedros geht es bei Covid-19 um, das mag Sie vielleicht überraschen, in Wirklichkeit um eine Klimaerwärmung. Oder wie er es formuliert, Zitat, die Covid-19-Pandemie hat der Notwendigkeit, auf die Klimakrise mit beschleunigten Maßnahmen zu antworten, einen neuen Impuls gegeben. Ich wette, das haben Sie nicht vorausgesehen, aber Bill Gates, er begrüßt das von ganzem Herzen. Anfang dieses Monats postete er ein Essay auf einer persönlichen Webseite, die Sie wahrscheinlich nicht gesehen haben. Er brachte vor, dass die Lehre aus der Corona-Pandemie ist, dass der Rest von uns sogar noch mehr zum Opfer bringen muss, um die Erde vor der Erwärmung zu retten. Nun, für Leute, die keine milliardenschweren globalen Influencer sind, ist das ganz schön verwirrend. Kurz gesagt, was hat der Coronavirus mit dem Klimawandel zu tun? Gut, China hat beides verursacht, diese Verbindung liegt auf der Hand. Aber darum ging es Dr. Tedros und Bill Gates definitiv nicht. Beide verneigen sich vor China. Sie würden nie die chinesische Regierung ernsthaft kritisieren. Sie können sich sicher sein, dass beide diesen Zusammenhang nicht meinen. Nein, für Dr. Tedros und Bill Gates haben die Pandemie und der Klimawandel eine ganz andere Verbindung. Beide sind ein nützlicher Vorwand für eine massenhafte gesellschaftliche Kontrolle. Beide sind notwendigerweise unlösbare Krisen, die genutzt werden, um die Demokratie zu übergehen und eine machtlose Bevölkerung zu zwingen, ihren Befehlen zu gehorchen. Wie würde ein vernünftiger Mensch die Klimaerwärmung beurteilen? Wenn Sie wirklich glauben, dass CO2-Emissionen das Erdklima stören, und das behaupten die ja, vielleicht haben Sie sogar recht. Dann würden Sie sich doch die Kräfte hinter diesen CO2-Emissionen genau ansehen. Sie würden schwierige Fragen über die Weltwirtschaft stellen. Sie würden sicher fragen, wer profitiert von dem System, das die Erde zerstört? Inwieweit tragen die reichsten Leute der Welt, das wären Finanzriesen und Technikmonopole, zu CO2-Emissionen bei? Das wären die ernsten Fragen, die Sie stellen würden. Das wäre der logische Gedankengang über den Klimawandel. Und wenn Sie anfangen, in diese Richtung zu denken, dann können Sie zu dem Ergebnis kommen, dass Menschen wie, na was weiß ich, Michael Bloomberg in Wirklichkeit Klimakriminelle sind, denn Privatjets allein produzieren jährlich mehr CO2-Emissionen als ganze Dörfer in Afrika, sogar mehr als ihre eigene Nachbarschaft, und zwar viel mehr. Es ist bezeichnend, dass niemand der Umweltlinken jemals Michael Bloomberg kritisiert. Er wird als führend im Kampf gegen den Klimawandel angesehen. Da ist noch ein weiterer Fakt, den Sie nicht im Fernsehen sehen werden. Vor weniger als einem Monat, am 31. Juli, veröffentlichte das CDC, das Zentrum zur Seuchenkontrolle in Atlanta, unsere oberste, von der Bundesregierung bezahlte Einrichtung für öffentliche Gesundheit, Richtlinien für Gesundheitsbehörden auf Länderebene über Patienten mit dem Coronavirus. Wie man die Verbreitung dieser Krankheit verfolgt, in einer Fußnote dieser Veröffentlichung gab das CDC zu, dass Forscher keinen Beweis haben, wörtlich, dass Masken irgendeinen Schutz gegen den Coronavirus haben. Gar keinen. Beim Verfolgen der Ausbreitung empfahlen die Beamten, dass es ignoriert werden sollte, ob die Menschen Masken trügen oder nicht. Mit anderen Worten, ob man eine Maske trägt oder nicht. Für die Verbreitung des Virus ist das Tragen einer Maske irrelevant. Hä? Es gibt also immer noch keinen Beweis, dass Masken uns vor Covid-19 schützen? Das ist offensichtlich die Schlussfolgerung, zu dem CDC gekommen ist. Das ist kein Tweet von Trump. Das CDC hat das in eine Veröffentlichung für die Gesundheitsbehörden geschrieben. Das klingt doch nach einer Riesenschlagzeile. Warum ist das nicht auf Seite 1 der New York Times? Warum ignoriert die ganze amerikanische Presse, ja die ganze Führungsschicht der USA das? Masken sind Pflicht. Das sind sie überall. Erst vorgestern verkündete Joe Biden, dass sie im Falle seiner Wahl verpflichtet sein werden, eine Maske zu tragen, wenn sie allein draußen sind. Was geht hier vor? Sie wissen, was hier los ist. Die Angstmethode funktioniert. Je mehr Angst sie haben, umso mehr werden sie akzeptieren. Ein Wesenszug der menschlichen Natur. Je mehr sie von ihrer Familie und ihren Freunden abgeschnitten sind, umso mehr Macht haben die, sie zu kontrollieren.
So, bottom line.
Also die Quintessenz, ein Sprungbrett oder nicht?
Ich denke schon.
Ich denke, es ist ein Sprungbrett zum nächsten Kapitel der großen Geschichte. Ob Menschen das jetzt glauben wollen oder nicht, im Kern der ganzen Sache ist das religiöse System. Und wir haben einen Krieg zwischen Gott und seinem Erzfeind und ihren entsprechenden Vertretern. Immerhin wird der Chef der Jesuiten General genannt. Das bedeutet, dass er Teil einer Armee ist. Vielleicht kannst du einen Link von Kreta nach Malta hinzufügen.
Ja, mache ich.
Damit man sieht, wie das funktioniert. Schauen wir uns an, was die offizielle katholische Zeitung dazu zu sagen hat. Der La Osservatore Romano schrieb am 10. Juli 2020, das Projekt für eine neue Welt. Sobald wir einmal wissen, wohin wir gehen müssen, wird das Gehen viel einfacher, so Muhammad Yunus, wissenschaftlicher Friedensnobelpreisgewinner 2006 und Erfinder der modernen Mikrokredite, hat ziemlich klare Vorstellungen, was er in einer womöglich vom Coronavirus veränderten Welt tun würde. Zuerst jeden, ja die ganze Welt vor dem Virus mit einer Impfung zu schützen, die zum globalen Allgemeinwohl deklariert würde. Wer ist der Verfechter des Allgemeinwohls?
Die Jesuiten.
Ja, die Jesuiten. Und dann ganz einfach eine ziemlich andere Welt schaffen. Ich bin so froh, dass Papst Franziskus genauso empfindet wie ich. Zur alten Welt zurückzukehren, wäre eine verrückte Handlungsweise. Denn die Welt, aus der wir kommen, war eine sehr unwirtliche Welt. Die reichsten Nationen waren die protestantischen Länder. Sie mussten heruntergeholt werden. Und diese Welt des Wohlstands und der Freiheit musste zerstört werden. Und unsere Freiheit musste weggenommen werden, weil sie die gleiche Kontrolle haben wollen, wie sie im Mittelalter hatten. Interessant. Diese Welt, sagt er, war sehr unwirtlich und sie war sehr gastlich, bevor sie anfing, sich einzumischen und all den Aufruhr und das Chaos zu schüren. Schließlich heißt ihr Motto Ordo ab Chao, eine Welt des Schreckens, eine Welt, die dabei war, sich selbst durch globale Erwärmung, das muss einfach immer dabei sein. Das ist ihre Trumpfkarte. Durch Vermögenskonzentration zu zerstören. Entschuldigung, was hat die Klimaerwärmung damit zu tun? Auch durch künstliche Intelligenz, die Menschen um ihre Arbeit bringt. An diesem Punkt lief alles zusammen und uns blieb nur ein paar Jahre, bevor die Welt zusammenbrechen würde. Was die Erderwärmung betrifft, blieb nur eine kurze Zeit, bevor die Erde unbewohnbar werden würde. Ich denke, dass der Teufel weiß, dass seine Zeit um ist. Deshalb muss er seine Agenda pushen. Wer sind diejenigen, die ihn irritieren?
Gottes Volk, das seine Gebote hält.
Die, die die Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben, die also glauben, was Jesus glaubte. Sie glauben dem Wort Gottes, das die anderen offensichtlich nicht tun.
Genau.
Das gilt genauso für die Vermögenskonzentration, die eine tickende Zeitbombe darstellt, die jederzeit politisch oder gesellschaftlich voll Wut explodieren kann. Genauso gilt das für die künstliche Intelligenz, deren wegen Menschen keinen Job und keine Arbeit mehr finden. Zu dieser Welt wollen wir nicht zurückkehren. Darum geht es. Der Coronavirus hat uns einen großen Gefallen getan, auch wenn er weltweit eine schreckliche Situation geschaffen hat. So hat uns dennoch einen großen Gefallen getan, denn er stoppt die Maschine, die in Richtung Tod rauschte.
Tja,
faszinierend, oder? Wir wollen jetzt nicht über Plandemie oder Pandemie sprechen, doch die Thematik ist wirklich klar. Als Schlussgedanke sagt uns 1. Korinther 3, 16 bis 17: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wurde es zu einer Frage der Moral?
Ich denke ja.
Besonders wenn es uns gentechnisch beide verändern kann?
Genau, das ist nicht, was Gott möchte.
Ich denke auch nicht, dass Gott das will, und ich denke, dass Gott sehr bald eingreifen wird. Und dann werden wir Zerstörung in unvorstellbarem Ausmaß sehen. In den nächsten Folgen werden wir uns von diesem Sprungbrett-Thema zum eigentlichen Thema bewegen, das die letzte Streitfrage sein wird, nämlich die Frage der Anbetung. Und dann werden wir die Ereignisse bis hin zur Wiederkunft Christi und nach der Wiederkunft besprechen, genauso wie die Wiederherstellung aller Dinge. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und eine Reihe kleiner Entscheidungen führt schließlich zu großen Entscheidungen. Möge Gott uns helfen, treu zu sein und eine Entscheidung zu treffen, die mit seinem Willen übereinstimmt. Sollen wir beten?
Ja, bitte.
Unser liebender himmlischer Vater, wenn die Menschheit denkt, dass sie Gott spielen kann, dann ist ein Punkt erreicht, an dem der Gott des Universums, der Schöpfer aller Dinge, der die Dinge gut, ja, sehr gut machte, keine andere Wahl hat, als einzugreifen. Herr, ich glaube, so war es in dieser Welt vor der Flut, und ich glaube, wir nähern uns dem gleichen Punkt. Was uns zu tun bleibt, ist die Entscheidung zu treffen. Entscheidungen auf der Grundlage einer moralischen Anweisung, die wir im Wort Gottes finden. Bitte hilf uns, richtige Entscheidungen zu treffen, sodass wir bei diesem Thema auf der richtigen Seite stehen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.